wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Gott will es nicht, dass Menschen verloren gehen. Das muss man sich auf einmal so auf der Seele zergehen lassen. Was will er nicht? Er will nicht, dass Menschen verloren gehen. Nicht ein einziger. Er möchte, und das wünscht er sich, dass sie ihn kennen und lieben lernen. Und dass sie an Jesus Christus glauben. Davon lesen wir auch an anderen Bibelstellen, wie zum Beispiel im 1. Timotheusbrief. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Meine Lieben, das ist überhaupt der Grund, dass wir immer noch Zeit haben. Eine Gnadenzeit, in der Menschen anfangen können, an Gott, an Jesus Christus zu glauben, dass wir noch Zeit haben, dass Menschen umkehren. Das ist der Grund dafür, dass uns die Ewigkeit schon längst nicht eingeholt hat. Gottes Gnade. Er hat Geduld mit uns. Darum, das ist auch der Grund, warum wir noch leben und arbeiten und als Christen unserem Auftrag nachgehen. Ja, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und das hat ja auch praktische Folgen. Stellt euch vor, wenn Gott vor 15 Jahren gesagt hätte, jetzt ist over, also jetzt ist Schluss, Sense. Was wäre dann? Dann würden auch die letzten Taufen in diesem Jahr bei uns in der Gemeinde nicht stattfinden oder stattgefunden haben. Dann hätten uns in diesem Jahr nicht so viele Menschen hier im Gottesdienst besucht. Und die hätten auch nicht von ihrem Glaubensweg berichten können. Dann säßen heute viele von uns hier nicht im Gottesdienst. Wenn Gott vor 15 Jahren gesagt hätte, jetzt ist Schluss, dann wären viele Menschen nicht im Himmel. Dann hätten viele Menschen nicht diese Ewigkeitsperspektive. Und wir können das multiplizieren auf der ganzen Welt. Millionen von Menschen wären nicht in Ewigkeit bei Gott. Und angesichts des ganzen Elends auf der Welt wäre das für Gott überhaupt kein Problem zu sagen, Schluss, ich habe die Faxen voll mit euch. Die Welt geht zu Ende. Das hat er nicht. Er hat Geduld mit uns, steht hier. Was wäre, wenn Jesus vor 15 Jahren in seine Herrlichkeit wiedergekommen wäre? Wenn die Zeit zu Ende wäre? Eine Frage, wer von euch, die heute hier sitzt, ist in den letzten 15 Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Bitte Hand hoch. Ja, sind schon einige. Es sind schon einige. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Und wenn Gott vor 15 Jahren einen Schlussstrich gesetzt hätte, dann wärt ihr, meine Lieben, nicht dabei in der Ewigkeit. Dann hätten wir uns dort nicht vor Gottes Angesicht gesehen. Der Himmel wäre ohne euch. Stellt euch das vor. Das ist vielleicht schwer vorstellbar. Aber verstehen wir vielleicht jetzt, warum es so lange dauert? Verstehen wir, wie kostbar es ist, dass wir immer noch die Gnadenzeit haben, dass die Menschen umkehren, dass sie an Jesus Christus glauben, weil Gott nicht will, dass Menschen verloren gehen. Vielleicht, dass du verloren gehst, der du das noch nicht festgemacht hast in deinem Glauben. Noch ist die Gnadenzeit, noch ist die Gelegenheit, Christ zu werden. Noch ist die Gelegenheit, auch für uns über Christus zu reden, anderen Menschen von Jesus Christus und dem Evangelium zu erzählen, sie zum Glauben einzuladen, damit sie dabei sind, wenn Jesus wiederkommt, damit sie die ewige Perspektive haben. Wisst ihr was? Viel zu oft war in der Geschichte der Welt und der Christenheit Das Reden von der Ewigkeit, für viele Christen ein stilles Argument, sich aus der Verantwortung für die Welt zurückzuziehen. Nach dem Motto, ich bin dabei, das andere geht mir so am Hinterkopf vorbei. Und ja, das war für viele Christen der Grund, einfach die Tür zuzumachen, die Heizung hochzudrehen und sich zu erfreuen, wie schön sie es haben. Ja, mit der Heizung wäre heute nicht so, aber das war schon Jahrzehnte, Jahrhunderte lang so. Und das ist sicherlich auch heute eine Gefahr für die Christen, auch für uns. Das ist aber nicht Gottes Wille für unser Leben. Dass wir uns freuen, ich bin dabei, du bist dabei, das ist das Wichtigste. Nein, weil Gott Geduld hat, sollen wir auch zu den Menschen gehen, weil die Gnadenzeit noch da ist. Das ist Gottes Wille für unser Leben. Hört nochmal auf das, was Gott auf jeden Fall von uns erwartet. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? In dieser Zeit der Gnade und der Erwartung möchte Gott, dass wir ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt. Er erwartet das. Und darüber kann man sich und soll man sich auch Gedanken machen. Wenn ich mich mit der Geschichte befasse, da stelle ich fest, der 20. Jahrhundert und auch dieses Jahrhundert, das sind Zeiten, das waren Generationen, die eine rasante Entwicklung erlebt haben. Veränderungen in jeder Hinsicht. Und selbst in den letzten paar Jahren und in den letzten Monaten, in diesem Jahr, haben wir so viele Krisen erlebt. Angefangen von der Klima über die Corona-Krise, Krieg in der Ukraine, Energiekrise und was das alles, was noch alles so kommen wird. Da fragt man sich, was kann dann jetzt noch kommen? Kann man das Schlimme noch toppen? Ja, bestimmt. Aber die andere Frage wäre, wie lebe ich eigentlich? Wie erlebe ich diese Zeit? Was bewegt mich? Was ist für mich das Wichtigste? Wie gehe ich mit meinen Kräften, meiner Zeit und mit meinem Geld, meiner Gesundheit um? Führe ich ein Leben, das Gott in dieser Zeit heiligt? Lebe ich nach seinem Willen? Wie stehen wir als ganze Gemeinde vor Gott da? Vertrauen wir ihm wirklich? Leben wir in der Vorfreude auf die Ewigkeit, wie wir das so herzenszerreißend, zumindest bei mir, gesungen haben in dem Lied Ewigkeit. Ich glaube, meine Lieben, dass die christliche Gemeinde hier und jetzt ganz neu gefragt ist und auch der Einzelne, lebe ich in der Vorfreude auf die Ewigkeit? Bin ich dabei aktiv als ein Bote der guten Botschaft Gottes von der Ewigkeit? Gott strahlt seine Ewigkeit in unsere Zeit hinein. Deshalb, dieser Ewigkeitssonntag ist einmal im Jahr schön, dass wir daran erinnert werden, aber das sollte uns jeden Tag tragen. Und Christen, Christsein ist keine Religion. Es ist ein Konzept des Lebens. Es ist keine billige Alternative, sondern es ist das Leben schlechthin, von dem Jesus erzählt hat. Jesus ist das Leben und ohne ihn gibt es kein wirklich erfülltes Leben. Darum schreibt Petrus, wie viel mehr sollt ihr denn dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Jesus sagte einmal im Matthäusevangelium, ihr seid das Licht der Welt. Und das heißt, wir haben ein revolutionäres Potenzial als Christen, um für die Welt Licht zu sein, um diesen Strahl in die Ewigkeit aufzuzeigen, durch unser Leben. Gott freut sich also über seine Gemeinde. Er will, dass wir heilig leben. Haben ihm in den letzten Monaten einige Worte aus dem Alten Testament bewegt, und zwar aus dem weniger bekannten Buch Zephania. Dort lesen wir: Der Herr dein Gott ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich, er erneuert seine Liebe zu dir, er jubelt über dich und frohlocket, wie man frohlocket an einem Festtag. Ist das nicht ein herrliches Wort? Nimm das Wort persönlich. Der lebendige Gott freut sich über uns, über mich. Er freut sich über mich. Was wollen wir mehr? Aber das passiert in dem Moment, wo sich Menschen auf den großen Gott besinnen, auf Jesus Christus, den Herrn und Heiland. Ich habe schon gesagt, wir haben ein großes Potenzial, um diese Welt zu verändern, die ganze Gesellschaft. Und auch wir als Gemeinde, denken wir an unser Potenzial. Es sitzen hier so viele Gaben versammelt, bei manchen doppelt, dreifach oder fünffach, ganz verschiedene Gaben. Denkt dran, was passiert, damit wir einen einzigen Gottesdienst feiern, wie viele Gaben da zusammenkommen müssen, von denen, die für Gestaltung des Gottesdienstes zuständig sind, die alles vorbereiten, die ganze Technik und diejenigen, die hier als Moderatoren stehen, Lesungen machen, für die, die singen hier, unser Chor und die Instrumente spielen und so weiter und so fort. Wie viel Potenzial, wie viel Kraft zeigt sich auch im Lebensraum, in der Rickmersstraße? Jeden Tag ist da was los. Angefangen von der Kleiderkammer über Suppenküche und dann Gesprächsangebote, Begegnungskaffee und so weiter und so fort. Und hier auch in den Bereichen für Kinder, Jugendliche, dass die Kinder sich treffen, dass sie kindergerechte Gottesdienste feiern, dass die Jugend auch von Gott, von der Bibel, von Jesus Christus hört. Denkt an eure Gaben und Gebete. Mit denen unterstützen wir das Werk Gottes. Das strahlt durch uns, durch das, was wir tun, durch unsere Gebete, die Ewigkeit in die Welt hinein. Wir sollen keinen Menschen übersehen und unterschätzen. Gott nimmt jeden wahr. Das hat ewigen Wert, wenn wir es tun. Aber was bekümmert Gott am meisten? Wie muss es Gott ergehen, wenn nach allen Versuchen, die er unternimmt, um Menschen zu retten, bei vielen passiert gar nichts? Und er sagt, ja, ich muss leider am Ende ein Gericht über euch sprechen, weil ihr so unbelehrbar und uneinsichtig seid. Da haben wir auch von gehört hier. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen. Und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert sein. Uns muss es klar sein, dass das Ganze nicht ewig weitergehen wird. Ein Blick in die Traueranzeigen, besonders am Wochenende, reicht aus. Da gibt es immer so mindestens fünf Seiten. Und ich lese sie alle aufmerksam. Nicht nur die Namen und in welchem Alter sie gestorben sind, aber auch drumherum. Alle Menschen werden sterben. Es sei denn, Jesus kommt wieder und wir leben noch. Sonst wird jeder sterben. Auch unsere Nachbarn, auch unsere Angehörige, auch wir selbst. An wie vielen Gräbern seid ihr schon gestanden? Und bei vielen Beerdigungen seid ihr schon dabei gewesen. Gott sagt uns, gerade bei Beerdigungen hören wir das fast jedes Mal im Psalm 90. Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Damit wir klug werden. Und wisst ihr was? Vor Gottes Thron steht inzwischen eine große Schar von denen, die an ihn geglaubt haben. Und die loben ihn schon jetzt. Und der Chor hat noch Potenzial. Da werden noch viele Stimmen gebraucht. Auch deine Stimme, dass du da auch vor Gottes Thron stehst und Gott anbetest. Wir wissen, es geht nicht weiter so. Aber Gott will, dass es mit der Ewigkeit oder in der Ewigkeit weitergeht. Mit mir, mit dir, mit uns. Mit möglichst vielen Menschen. Er, der Gott, der seine Liebe so gezeigt hat, dass er in Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er starb dafür am Kreuz, ist auferstanden. Und ihn bekümmert diesen Gott, wenn Menschen diese Rettung ausschlagen. Und die Tür steht immer noch offen. Die Einladung ist da. Und es liegt nur an den Menschen, vielleicht an dir, sie anzunehmen. Wenn Jesus wiederkommt, dann schließt sich die Tür. Und zwar ein für alle Mann, da gibt es keine Chance mehr. Auch wenn die katholische Kirche sagt, da gibt es noch eine Möglichkeit, eine Zwischenstation und so weiter. Aber das ist ein Märchen. Der Preis der Freiheit ist unsere Freiheit, mit der Gott uns ausgestattet hat, dass wir frei entscheiden können. Dass wir Ja oder Nein sagen können. Und Nein sagen bedeutet, dass wir Gott ablehnen. Die Tür selber zuschlagen. Und die zugeschlagene Tür heißt in der Bibel die Hölle. Manche sagen, dass die Vorstellung von der Hölle sich nicht mit dem liebenden Gott vereinbaren lässt. Aber die Bibel sagt was völlig anderes. Sie sagt, es ist wahr, dass wir einen unbegreiflichen Gott haben, der uns unendlich liebt. Und er achtet auf seine Geschöpfe. Aber er überlässt uns diese Entscheidung. Er zieht uns durch seine Gnade zu sich. Die Gnade können wir aber ausschlagen. Wir sind keine Marionetten als Menschen, sondern Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen wurden. Darum, die Hölle gibt es genauso, wie es den freien Willen gibt. Die Hölle ist nichts anderes, als Gott zu verwerfen. Und dann schließen wir selbst die Tür. Und das, dass Menschen das tun, bekümmert Gott. Mich bewegt immer wieder eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Da ist Jesus mit seinen Jüngern einmal unterwegs gewesen und sie gingen zu auf Jerusalem, die goldene Stadt, und sie sahen da Sonnenuntergang, alles wunderschön. Wer von euch war schon in Israel? Wer hat schon Jerusalem gesehen? Ein paar, nicht viele. Aber das ist wunderschön. Und was macht Jesus? Der fängt an zu heulen. Er weint. Und seine Jünger, die so verzückt da stehen, wundern sich. Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem Tag, also die Stadt Jerusalem, erkannt hättest, was die Frieden bringt, jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Warum weint Jesus? Er weint, weil er auch hinter die Kulisse schauen kann, wie es dort in der Stadt bei den Leuten geht. Und er sieht auch hinter Gardinen, hinter Türen und Fenster. Er sieht dort Menschen, die ohne ihn verloren gehen. Menschen, die mit ihm nicht leben wollen. Und das bekümmert ihn. Und deshalb weint Jesus. Und dann, was macht er später? Er geht weiter ans Kreuz. Gott kümmert sich um die Verlorenen. Es liegt ihm daran, dass sie nicht verloren gehen. Und dieser Jesus, der dann später am Kreuz hängt, muss die Erfahrung machen, dass einer der Mitgekreuzigten zu ihm sagt, nö, ich will nicht gerettet werden. Und was sagt der andere? Lesen wir im Lukas-Evangelium 23. Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus versprach ihm dann, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Weint Gott vielleicht, Weint Jesus vielleicht deinetwegen? Ich weiß nicht, wie du heute stehst, wo du heute stehst. Ich weiß nicht, ob jeder, der in diesem Gottesdienst eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Wenn du sie nicht hast, dann warte nicht mehr lange. Du weißt nicht, ob du morgen noch lebst. Dann mache das fest und gehe durch die Tür, die noch offen ist. Dazu lade ich ein. Wir haben schon die nächste Taufe geplant, Ende Januar. Und man kann sich bei mir melden. Wir bereiten das alles wunderbar vor. Aber wenn einer zum Glauben kommt, der Glaube rettet. Es wird in der Taufe nur öffentlich gemacht. Sagt also zu Jesus: Herr, ich glaube, mein Leben gehört ab jetzt dir. Das war das, was Gott, was Jesus am meisten bekümmert. Und was bespricht Gott Menschen, die an Christus glauben? Es erwartet sie ein Leben in Ewigkeit bei Gott. Ich habe schon vielen Menschen begegnet, die strahlten was aus. Selbst wenn sie krank waren, selbst wenn sie auf Sterbebett lagen, die strahlten was aus, weil sie glaubten an Jesus Christus, weil sie wussten, was sie erwartet. Solche Menschen sterben auch anders. Sie trauern auch anders, weil sie wissen, wo ihre Verstorbenen sind. Sie strahlten das. Im Römerbrief Kapitel 13 lesen wir: Bei all dem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Am 22. Mai 1919 wurde im Zentralgefängnis von Riga Marion von Klot durch die Bolschewiki, also die Kommunisten, die Roten, erschossen. Sie war damals 21 Jahre alt. Warum starb sie? Sie war nicht bereit, ihren Glauben an Jesus Christus aufzugeben. Mehr noch, sie hat in dieser Zeit anderen von Jesus Christus und von ihrem Glauben erzählt. Sie hat sie getröstet. Sie war eine Seelsorgerin dort im Gefängnis für ihre Mitgefangenen. Und immer wieder hat sie ihnen ein Lied, ein altes Lied gesungen, in dem es heißt: Weiß ich den Weg auch nicht? Du, Gott, weiß ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Du weißt den Weg, ja doch, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deine liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Meine Lieben, Gott gibt uns eine klare Ewigkeitsperspektive und er verspricht denen, die im Glauben, durch den Glauben wiedergeboren sind, die Ewigkeit bei ihm. Ein letztes Wort. 2. Petrus 3,13 zum Thema Ewigkeit im Herzen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Aber bis es soweit ist, lass uns bitte glaubensvoll arbeiten, fröhlich singen, heilig leben. Lass uns Gott ehren, so wie er das von uns erwartet. Lass diese Vorfreude auf Ewigkeit ausstrahlen, die er in uns hineingelegt hat. Zusammenfassend: Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie gerettet werden. Er erwartet von uns, dass wir ein heiliges Leben führen. Es bekümmert ihn, dass Menschen ihn ablehnen, und er verspricht uns eine Ewigkeitsperspektive. Ich möchte beten, dazu stehen wir auch und bleiben stehen, auch zu dem nachfolgenden Lied.